ARD.
Hallo Leute, hier ist das Original, der Podcast über witzige Wissenschaft. Fakt ab hier. Wir sprechen auch heute wieder über Forschung, über die gesprochen wird. Wir sind auch sehr gut in Tautologie. Am Mikrofon heute Eneas Roch, der Guru der Graphentheorie.
Und Charlotte Grieser, die Fürstin der Fürze.
Ja, ob man das als Marketingtitel vor sich hertragen sollte? Hat das einen Grund oder ist das privat?
Nein, ich mache heute Privates öffentlich. Das Private ist ja politisch und podcastig und deswegen reden wir heute auf jeden Fall übers Pupsen. Keine Sorge, allzu detailliert, was meine Blähungen angeht, wird es nicht, aber die Wissenschaft dessen wird heute thematisiert, würde ich sagen. Was hast du so?
Auch bei mir geht es um Luft im weitesten Sinne. Ich habe eine aztekische Pfeife mitgebracht. Also nicht die echte Pfeife, sondern nur das Geräusch, das sie macht, und das hat die Wissenschaft beschäftigt. Darüber sprechen wir gleich.
Okay, ich bin gespannt. Aber Eneas, wir machen als allererstes einen Fitness-Test. Stell dich mal hin.
Oh je. Ja, so.
So, trägst du Socken oder trägst du Schuhe?
Socken.
Gut, wenn es geht, barfuß. Sehr gut. So, und dann stemmst du mal die Hände in die Hüften und hebst ein Bein. Bleib mal auf einem Bein stehen. So, ich zähle jetzt die Zeit, wie lange du das machst. Sobald du die Hände aus den Hüften nimmst oder einen Fuß abstellen musst, sagst du mir Bescheid, ja?
Ja.
Gut. Also, was du da gerade machst, das ist der sogenannte Flamingo-Test, weil die ja auch auf einem Bein stehen. Den gibt es schon länger, aber wegen einer aktuellen Studie aus den USA geht der gerade nochmal durch die Medien. Ich habe mich mal ein bisschen damit beschäftigt. Der Flamingo-Test ist einer von mehreren einfachen Tests, die deine, ich sag mal, grundsätzliche Fitness testen sollen. So, denn dafür brauchst du eine gewisse Muskulatur, dafür brauchst du Koordinationsfähigkeit, Gleichgewichtssinn. Stehst du noch?
Ja, klar. Habe ich mich schon gut geschlagen?
Ja.
Bin ich schon unter den Top 5?
Nee, warte mal noch ein bisschen. Ich erzähle vielleicht noch, worum es in der Studie geht. Die wollten herausfinden, welcher Fitnesstest am besten voraussagt, wie sich der körperliche Zustand einer Person entwickeln wird. Die hatten zwei Gruppen, einmal 50 bis 65 Jahre alt und einmal über 65. Und die haben eben auch den Flamingo-Test gemacht und haben die auch mal geguckt, wie ist das Gangbild der Leute, also schwanken die mehr oder gehen die gerade. Die Kraft, die man mit der Hand oder dem Knie ausüben konnte, wurde gemessen. Und herauskam, wie lang jemand auf einem Bein stehen kann, verändert sich am meisten mit dem Alter und liefert die beste Voraussage darüber, ob jemand noch gute sensorische, muskuläre und kognitive Fähigkeiten hat. Also es ist ein Indikator für Gebrechlichkeit. Stehst du immer noch?
Ja klar, aber langsam. Ich möchte nicht sagen, ich bin gebrechlich, aber...
Nein, du darfst dich jetzt auch wieder setzen. Also du hast die 40 Sekunden jetzt schon locker geknackt, die in deinem Alter für sehr gute Fitness stehen.
So. Ach, so wenig?
Ja, das habe ich auch gedacht, als ich das erste Mal gelesen habe. Und dann habe ich eine Physiotherapeutin gefragt und die sagt, ja, also ne, mal Ball flach halten. Einmal, dieser Flamingo-Test ist jetzt keine wissenschaftliche Messung von so gebrechlich ist eine Person, sondern auch laut dieser Studie ist ein Indikator dafür, wie entwickelt sich das bei einer Person. So. Und es ist auch nur einer von vielen Fitness-Tests, die man jetzt mit jemandem machen würde, wo man sagt, naja, ich will mal gucken, wie fit die Person so ungefähr ist. Ne? So, ich kann dir das nochmal aufschlüsseln. Also, wenn man 18 bis 39 Jahre alt ist, sollte mindestens 43 Sekunden schaffen. 40 bis 49 Jahre 40 Sekunden. Nächste Stufe 37, 30, 18. Wenn man über 80 ist, braucht man nur noch 5 Sekunden schaffen, um schon als einigermaßen fit in diesem Bereich zu gelten. Also du siehst in den Kategorien, also die Altersspannen bleiben gleich, die es jeweils weitergeht, aber es geht nach unten, die Länge, die man sozusagen schaffen muss.
Also zu den 40 Sekunden, ganz klar, dass das jetzt hier nur irgendein Test ist und man kann bestimmt tausend Sachen dagegen sagen oder über die Aussagekraft diskutieren, aber ich bin trotzdem geschockt, weil 40 Sekunden ist im Prinzip weniger als eine Minute auf einem Bein stehen.
Richtig. Und zwar auch nur auf dem dominanten Bein.
Ja, ich denke gerade ein bisschen drüber nach. Gottes Garten ist groß. Also Menschen sind sehr vielfältig. Und ich bin einigermaßen sportlich, deswegen kommt mir das wenig vor. Ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich auch Leute gibt, für die das viel ist, die generell sich im Alltag auch wenig bewegen, weil das ist jetzt ja auch kein krasser Sporttest. Na, das ist ja nicht irgendwie hier eine Sportübung, aber es ist schon eine Bewegung, die du im Alltag nicht machst.
Das stimmt. Und man muss ja auch überlegen, da geht es ja nicht nur um Muskulatur, sondern es geht ja auch ganz viel um Stabilität und Gleichgewicht. Und Gleichgewicht ist was, was wir in unserem Alltag außer beim Gehen auch wenig üben. Und beim Gehen haben wir halt einfach zwei Füße, die wir benutzen können. Und wenn ich mir so in Erinnerung rufe, dass WissenschaftlerInnen laut schreien, oh mein Gott, die Kinder heute, die können schon nicht mehr rückwärts laufen und keinen Purzelbaum mehr machen.
Ob ich das noch könnte?
Also, dass vielleicht Erwachsene sich auch wenig bewegen und vielleicht auch nicht so wahnsinnig gut in Balance sind, finde ich
Ja.
jetzt nicht so total überraschend.
Interessant sind die Altersklassen, denn ich glaube, ich rate mal, dass unsere Hörerinnen und Hörer jetzt wahrscheinlich genickt haben, von wegen so, wenn du über 80 bist, dann ist auf einem Bein stehen echt schwierig, wenn man sich einfach mal anguckt, wie 80-Jährige generell
Ja.
laufen und wie wackelig die unterwegs sind. Und man sagt ja auch, wenn du einmal irgendwie aus der Bewegung rauskommst, ist im Prinzip für dich in dem Alter der Drops auch gelutscht. Also einmal eine schwerere Verletzung oder einmal in die Ruhe gekommen und dann baust du so schnell ab, das kriegst du einfach auch nicht wieder. Du musst permanent in der Bewegung bleiben. Aber jetzt, wie war die erste Klasse? 18 bis 39?
Ja.
Es heißt doch so, ab 25 geht's bergab.
Das stimmt.
Deswegen hätte ich die Klasse ein bisschen kleiner gemacht, weil zwischen einem 18-Jährigen und einem 39-jährigen Menschen könnte ich mir vorstellen, gibt es im Schnitt Leistungsgefälle. Sagen wir es, wie es ist, ja.
Also das war die nationale Gesundheitsbehörde in Großbritannien, die das mal eingeteilt hat, diese Klassen. Keine Ahnung. Also wie gesagt, das ist ein Test von vielen, ne? Aber was ich noch ganz spannend fand, war, die haben festgestellt in dieser Studie, die das jetzt nochmal aktuell gemacht hat, das Gangbild verändert sich mit dem Alter weniger stark als die Fähigkeit, etwa auf einem Bein länger zu stehen oder auch die Kraft, die man mit der Hand oder mit dem Knie ausüben kann. Also mit dem Knie heißt dann, ne, mit gebeugtem Knie, mit dem
Einen
Fuß
Angreifer
dann
wegkicken.
was drücken. Einen
Ach so.
Angreifer wegkicken, genau. Ja, oder halt was wegdrücken sozusagen, ne?
Die Sachen übt man im Alltag. Eher
Richtig.
als Flamingo. Außer du arbeitest im Tierpark und musst dich dann manchmal den Tieren nähern und deswegen einen auf Homie machen.
Ich finde das alles auch nicht so sehr überraschend, weil wir bauen ja mit jedem Lebensjahrzehnt Muskeln ab. Ich weiß nicht mehr wie viel Prozent, aber relativ viel. Und deswegen ist, je älter man wird, Kraftsport immer wichtiger. Und zwar reden wir jetzt nicht von krass Bodybuilding oder so, sondern einfach Muskelmasse erhalten und dann so ein bisschen dagegen trainieren. Dass du die Muskelmasse, die du einfach dadurch, dass du älter wirst, verlierst und nicht dadurch, dass du den ganzen Tag nur am Schreibtisch sitzt, die musst du halt wieder auftrainieren. So. Und Balance scheint eben auch eine wichtige Rolle zu spielen. Also wie Sina ja schon letzte Woche erwähnt hat, wir sind einfach ein Service-Magazin hier, ne?
Ja, also unser Service diese Woche war jetzt, macht Kraftsport.
Genau.
Oder übt Flamingo.
Übt Flamingo.
Genau,
Spielt Flamingo.
wenn es euch nicht darum geht, dass ihr im Alltag noch fit seid, wenn es nur darum geht, bei diesem einen konkreten Test gut zu scoren, ja, dann lernt einfach, so ähnlich wie Intelligenztest. Das sagt ja im Zweifelsfall auch nichts aus, wie intelligent du bist, wenn du einfach die Fragen konkret trainiert hast. Dann könnt ihr einfach üben, auf einem Bein zu stehen, da werdet ihr immer gute Punktzahl kriegen. WissenschaftlerInnen der Universität Zürich haben sich mit einem Instrument befasst und ich habe von dem Instrument eine Aufnahme mitgebracht. Hier, hör mal.
Warte, sechsjähriges Kind mit Blockflöte.
Das ist die aztekische Totenkopfpfeife. Die heißt schon gut, finde ich. Zu
Ja.
der gibt es aktuelle Forschung, nämlich ob die wohl wirklich gruselig klingt? Das ist eine Forschungsfrage, die ich jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm gehabt hätte. Aber damit wir verstehen, wo sie herkommt und warum man das erforschen möchte, müssen wir einmal zurückreisen ins 14. Jahrhundert. Was weißt du über die
Ja.
Azteken?
Oh.
Ich habe schon verraten, dass sie im 14. Jahrhundert gelebt haben.
Danke, das hätte ich jetzt nämlich nicht gewusst. Haben die nicht Fußball erfunden?
Oh. Ich bin kein Aztekenexperte, ganz offensichtlich.
Also ich habe überhaupt keine Ahnung. So.
Wo würdest du sie denn verorten? Stuttgart.
Stuttgart, genau. Nein, Azteken, Mexiko.
Im heutigen Mexiko, genau. Und sie
Oh,
hatten
Glück gehabt.
eine sehr komplexe Religion und Mythologie, also es ist eine Hochkultur gewesen. Und im Rahmen von ihrer Religion gehörte für sie damals zum Alltag dazu Menschenopfer. Sie haben also Menschen geopfert, sie haben Leute aufgeschlitzt und ihnen das schlagende Herz herausgerissen.
Excuse me?
Für andere Götter haben sie Menschen mit Pfeilen erschossen und gehäutet und der Priester hat sich dann die Haut ein paar Wochen lang als Mantel übergeworfen.
Das weiß man wirklich alles?
Ich sage jetzt mal ja, vorbehaltlich, dass ich das nicht praktiziere und auch nicht selber erforscht habe. Es ist super.
Es ist schön, dass du dann nochmal darauf hinweist, dass du das nicht selber praktizierst.
Es ist total schaurig. Und als wäre das noch nicht alles gruselig genug, gab es wohl auch noch Musik dazu. Nämlich Musik von der besagten Totenkopfpfeife. Und dass es die dazu gab, zu einem rituellen Menschenopfer, das vermutet man. Denn man hat diese Pfeifen in rituellen Grabstätten gefunden, neben offensichtlich geopferten Menschen.
Okay, warte, das heißt, es wäre auch möglich, dass jemand einfach so das als Schlaflied für Kinder gespielt hat, dieses Instrument, oder, ach weiß nicht, so zum Tanz aufgespielt hat oder sowas Nettes?
Das ist eine Frage, die ich mir auch stelle. Also sie haben diese Pfeifen da neben Todesopfern gefunden und ich frage mich, was spricht denn gegen die Forschungshypothese? Irgendeine Nervensäge hat den ganzen Tag auf der Totenkopfpfeife Wind of Change gespielt. Da hat man gesagt, so, zack, Kopf ab und du deine blöde Pfeife rein hier ins Massengrab. Ist das nicht ebenso plausibel? Müssten wir mal AztekenwissenschaftlerInnen fragen. Zum Beispiel die Forschenden eben aus Zürich. Die haben jetzt extra für ihre Forschungsfrage, um rauszufinden, wozu hat man diese Pfeifen benutzt und waren die wirklich so gruselig, haben sie Pfeifen nachgebaut. In der Pressemitteilung steht,
aus
sie haben ein 3D-Modell gedruckt oder erstellt.
Langweilig.
Spannender als 2D vermute ich. Und jetzt haben sie untersucht, ob das wirklich, wirklich gruselig ist. Sie haben einigen Freiwilligen, 70 Leute waren das, Klänge vorgespielt. Darunter war auch hier der Schrei des Todes, sagen wir es mal ruhig, wie es klingt. Die Leute wussten natürlich nicht, was kommt und dann haben sie das bewertet. Und die Rückmeldung war, sie halten diesen Klang für einen natürlichen Laut. Also zum Beispiel sagen die, da schreit einer. Und sie sagen alle, ja, der Ton der Todespfeife, der ist beängstigend und abschreckend.
Jetzt muss ich erst einmal kurz einhaken. Du sagst gerade die ganze Zeit die Totenkopfpfeife. Deswegen habe ich eben auch langweilig gesagt, weil bedeutet das, dass sie aus einem Totenkopf normalerweise ist? Und die haben das jetzt einfach ganz billo mit irgendeinem 3D-Druckermaterial nachgedruckt, anstatt sich mal ein bisschen handwerklich zu betätigen und zu schnitzen? Oder heißt die so, weil die Form eines Totenkopfes hat?
Also die sind so klein, sind aus Ton und sehen aus wie ein Totenkopf. Ein grinsender Totenkopf. Sehen eigentlich ganz witzig aus, aber offensichtlich kommt da ein gruseliger Klang raus. Und die Forschung hätte jetzt, nachdem die Leute da gesagt haben, ja, das ist beängstigend, zu Ende sein können. Aber die Füchsinnen und Füchse aus Zürich, die wollten es genau wissen. Die haben also gesagt, um zu klären, ob es wirklich beängstigend ist, haben sie noch Gehirnscans gemacht. Ob das nötig ist, weiß ich nicht, aber sie haben es gemacht.
Wenn man halt noch ein MRT rumstehen
genau.
hat.
Wenn du schon drei Tickets gekauft hast und und sie haben herausgefunden, nicht nur die Hirnregionen werden aktiv, die für die Verarbeitung von Geräuschen zuständig sind, sondern auch welche, die zum affektiven Nervensystem gehören, also wo du Emotionen verarbeitest. Mhm. Und auch Hirnregionen sind aktiv, die Geräusche mit symbolischer Bedeutung verknüpfen. Also du interpretierst dann da was. Ne? Also Leute, ein Geräusch, ich habe Angst und ich denke mir was dabei. Und das Fazit, was die Forschenden ziehen, ist, die Klänge dieser Pfeife sollten eine besondere Atmosphäre während bestimmter Rituale erzeugen. Also als ob die Aussicht, geopfert zu werden, nein.
Es reicht nicht. Es reicht nicht, dass einfach alles voller Blut ist. Was soll der Scheiß? Nein, wir spielen noch ein bisschen gruselige Musik.
Vielleicht sollen es keine Schreie sein, die da rauskommen, sondern die Geräusche von bestimmten Winden aus der Unterwelt. Aber auch das zahlt ein auf Atmosphäre. Ja. Ich frage mich auch, okay, der Klang ist scheußlich, aber vielleicht spielen wir sie heute nicht richtig. Versuch doch mal ohne Übung eine schöne Melodie aus einer Oboe herauszukriegen oder aus einer Bratsche herauszukratzen. Ja? Vielleicht war die Totenkopfpfeife damals ein ganz beliebtes Instrument, zum Beispiel in so einem aztekischen Schulorchester. Hier bei uns an der Grundschule kann man komische Instrumente wählen. Zum Beispiel Fagott.
Komische Instrumente, okay. Zum Beispiel Fagott. Naja, besser als
Gehörst du auch? Ich hab schon, indem ich darüber gelacht habe, die halbe Fagott-Community gegen mich aufgebracht. Ich finde, es ist schwer, es ist teuer, es ist selten und es macht im Wesentlichen Pom. Also, wenn du sagst, hier, mein kleines Kind, 6 Jahre alt, soll ein schönes Instrument lernen, mit dem es vielleicht später auch im Lagerfeuer in der Pubertät sich in der sozialen Gruppe behaupten kann, ob Fagott das Richtige ist, weiß ich nicht.
Das kommt halt auch einfach auf die Gruppe an. Ne? Bei den Aztekengruppen war es ja offensichtlich cool, die Totenkopfpfeife zu spielen und Menschen zu opfern.
Ich finde das mit Menschen opfern echt spannend. Also, warum macht man das? Und das war offensichtlich heißt für mich offensichtlich, weil ich das bei der Recherche gelesen habe, nötig, das haben die damals gedacht, damit es die Welt weitergibt, damit die Sonne weiterläuft, damit unsere Götter weiter hier den Laden am Laufen lassen. Denn die müssen sich auch ernähren, sonst haben sie keine Kraft mehr. Und sie ernähren sich leider von Menschen.
Ah.
Und der Kriegs- und Sonnengott, das war der wichtigste. Und der heißt Huitzilopochtli. Und ich frage mich, kommt der aus der Schweiz?
Da schließt sich der Kreis mit dem Züricher Forscher. Ja.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, offenbar diesen Namen auszusprechen. Man kann auch statt Huitzilopochtli sagen Fitzliputzli. Klingt jetzt gar nicht so gruselig, oder?
Für uns, du weißt nicht, was die
Für wen werde ich denn geopfert? Oh, für Fitzliputzli. Oh nein, wie beschämend. Ja, wollen wir zum Abschluss nochmal reinhören?
Bitte, unbedingt. Okay, das wird unser neuer Trennermusik.
Vielleicht war das auch nur der Klang, wenn der Aztekenvater nachts barfuß auf Spielzeug getreten ist.
Erasmus von Rotterdam wird folgender Ausspruch zugeschrieben: Suus quique crepitus bene olet.
Ja, kannst du? Das heißt, im Erasmus-Auslandssemester muss man viel Alkohol trinken.
Es geht um das, was danach passiert. Der eigene Furz riecht immer gut.
Ich hoffe, ich werde später mal mit anderen Sprüchen zitiert.
Also das mit dem Furz, das mag ja im übertragenen Sinne so sein, aber im wörtlichen, ich weiß ja nicht, wie es dir da geht. Also, aber über Pupse lässt sich viel sagen. Deswegen hat sich die australische Gesundheitsagentur, CSIRO, sage ich jetzt mal, gedacht, wir sammeln erstmal Daten. Ist ja aus wissenschaftlicher
Immer gut.
Sicht immer
Agentur
sinnvoll.
Im Sinne von Amt oder Behörde, oder?
Nee, es ist tatsächlich eine Firma, die gehört aber zum Gesundheitsamt sozusagen. Das ist so. Und die untersucht die Gesundheit der AustralierInnen. So. Und dann haben sie sich gedacht, komm, Citizen Science, sie haben die App Chart Your Fart gelauncht. Oh. Und um Daten zu sammeln, die kann man sich jetzt runterladen. Und jeden Tag alle Pupse eingeben auf Skalen, ne? Immer so von bis, und zwar Geruch, also ne, von riecht gar nichts bis zu Atomtest, Lautstärke, Dauer und dann etwas, was man als Klang übersetzen könnte. Ich würde es Frequenz nennen, also macht es eher so pfft oder so.
Aber was ist so mit hohen Frequenzen so? Wie trägt man das ein?
Keine Ahnung. Vielleicht stimmt Frequenz auch nicht so richtig.
Tonhaftigkeit, also von stimmhaft leisem, zu nicht stimmhaft, oder?
Ja, von leisem eher so von pfeifend zu knatternd, würde ich sagen. So. Und dann die allgemeine Auffälligkeit. So. Also kriegt es das ganze Büro mit oder hat es keiner gemerkt?
Das gibt ja nur Sinn, das zu tracken, wenn du noch einen Ort dazu angibst. Ja. Lautstärke 100 von 100. Ist im vollbesetzten Großraumbüro was anderes als zu Hause auf Toilette.
Ja, aber also es geht um, du gibst quasi die Lautstärke alleine auf Toilette an, würde ich jetzt mal vermuten. Es geht bei Auffälligkeit, kannst du dann quasi sagen, naja, war auffällig oder war nicht auffällig nochmal. Es ist nicht allumfassend. So. Besonders schön sind die Bezeichnungen, wenn man die App aufmacht, dann fragt sie zum Beispiel, how many butt trumpets did you sound today? Und naja, du errätst natürlich nie, wer sich die App sofort runtergeladen hat und seit einer Woche Daten eingibt.
Wurdest du schon gesperrt oder bist du schon Power-User?
die von der Gesundheitsagentur bitten sozusagen alle AustralierInnen ab 14, sich die App runterzuladen und 3 Tage Daten einzugeben. Ich habe jetzt schon 6.
Also ob du jetzt nicht gerade dafür sorgst, dass die armen AustralierInnen total falsche Gesundheitsmaßnahmen bekommen, weil sie halt europäisch.
Nein. Da haben die natürlich aufgepasst.
Das auf der
die
ganzen Welt.
Wahrscheinlich
ja, okay.
schon, dass lauter Leute das lustig finden. Und du musst angeben, wo du wohnst. Also ob du in welchem Territory in Australien du wohnst oder outside Australia. Also das wird dann nicht genauer erhoben. So, die interessieren sich natürlich nur für die australischen Daten. So. Dann kann man sich halt auch eine Übersicht anzeigen lassen, ne? Wie viele waren es, wie schlimm hat es diese Woche gerochen, wie laut war es heute oder so. Und warum? Auf der Website steht, bei einer Umfrage von 2021 haben 60% der AustralierInnen angegeben, dass sie, ich zitiere, exzessiv pupsen. So. Und exzessiv pupsen, naja, das ist jetzt natürlich, sehen die einen so, die anderen so.
Aber wer das angibt schon selber, also das ist, da ist ja kein Vergleichsmaßstab dabei. Wenn du selber findest, es ist exzessiv. Ja.
Genau. Deswegen werden jetzt erstmal Furzdaten erhoben. So. Auch hier möchte ich gerne nochmal zitieren. The Chart Your Fart App is designed to better understand the flatulence patterns and concerns of Australians. So essentially, we want to know about your farting habits. Also ich bin großer Fan auf jeden Fall. Bisher, ich kann halt nur für mich selber jetzt mal anzeigen lassen. Ne? Also wie hat diese Woche gerochen und wie laut waren wir heute? Mit meinen Daten werden die wahrscheinlich nichts anfangen, aber mit den Daten der AustralierInnen können die sich dann überlegen, naja, okay, ist das jetzt wirklich exzessiv oder ist es eher so, dass die Leute so ein normales Durchschnittsfurzen haben? Stinken die alle? Ist die globale Erwärmung möglicherweise auf exzessiv pupsende AustralierInnen zurückzuführen? Man weiß es nicht so genau.
Ich finde das super, weil das eine nicht-invasive, billige Methode ist, was über den Körper zu lernen. Und tatsächlich, es muss ja nicht unbedingt globale Erwärmung sein, aber sowas wie Gesamtzustand der Bevölkerung, irgendwie Ernährung oder ne, irgendwie Darmmikrobiom, das ist doch auf jeden Fall ein Parameter, der bestimmt irgendwas verrät. Und es ist 1000-mal einfacher, als allen AustralierInnen zu sagen, bitte schickt wöchentlich eine Stuhlprobe ein.
Und es stinkt für die ForscherInnen auf jeden Fall deutlich
weniger. Wenn du im Labor arbeitest, ist das dein Arbeitsgeruch.
Das stimmt. Dann ist dir das wahrscheinlich egal. Ne? Apropos Geruch, ich habe nochmal nachgelesen, wo das herkommt. Und im Darm wird vor allem aus tierischem Eiweiß die schwefelhaltige Aminosäure Cystein gebildet. Und das ist das, was so besonders stinkt.
Das heißt, Veganer tragen da weniger Scores ein.
Das heißt nicht unbedingt, dass sie weniger pupsen. Also, keine Ahnung, 20 Mal furzen am Tag ist halt völlig normal. Ne? Und auch mehr oder weniger, solange du nicht ständig Bremsstreifen davon in der Buchse hast und es nicht wehtut, dann ist alles in Ordnung. Ja? Aber ja, man kann schon zumindest ein bisschen auf die Ernährung schließen. Also, wer vegan lebt, bei der oder dem stinkt es wahrscheinlich nicht so sehr. Das stimmt schon.
Ich habe gerade gedacht, wenn die nicht nur Furzdaten speichern, sondern auch die Adresse, dann sind das ja hochgradig sensible Daten.
Na, das Territory. Nur das Territory, also quasi wie das Bundesland.
Und habe sofort überlegt, das ist clever. Also mein erster Gedanke war, oh je, hoffentlich haben die niemals einen Hackerangriff und einen Datenleck, das ist ja peinlich. Und habe ich gesagt, ja, nee, genau das Gefühl brauchen wir, weil wenn in den Nachrichten wieder so berichtet wird, 30 Millionen Kundendaten von dem und dem Online-Händler gestohlen oder entwendet oder öffentlich aufgetaucht, das lässt einen irgendwie so kalt. Boah, kompromittierte Passwörter, das ist irgendwie, die Leute sind da nicht so hinterher, habe ich das Gefühl. Aber wenn du weißt, da ist nicht nur meine Adresse, sondern auch meine Furzdaten drin, ob du dann nicht ein viel größeres Interesse an Datenschutz hast. Ich finde, eigentlich sollte man überall bei jeder Plattform noch ein paar Gesundheitsdaten mit dazugeben. Einfach nur, damit man selber ein Bewusstsein dafür hat. Sekunde mal, da geht es um meine Daten, das ist wichtig.
Ich habe übrigens dann natürlich noch ein bisschen weiter gelesen über Studie, die es übers Pupsen gibt. Übrigens, also Pupsen, medizinischer Fachjargon, sind Flatulenzen. Und wenn es drin bleibt, also wenn du Blähungen hast im Sinne von dein Bauch bläht sich auf und es kommt nicht raus und es tut weh, das heißt Meteorismus. Das fand ich schon immer lustig, weil ich denke mir so, okay, so ein Meteoriteneinschlag ist doch eher das, was ich mit es kommt jetzt raus verbinde, aber es ist genau andersrum. Naja, aber was ich da im Zuge dessen noch gefunden habe, es gab mal eine deutsche Studie, also ein Experiment sogar, eine experimentelle Studie, da ging es darum, kommen denn mit Fürzen eventuell auch Krankheitserreger raus. Also sind in diesem Gasgemisch, was da ausgestoßen wird, Krankheitserreger nennenswert drin. So. Und das Design der Studie war folgendes: Wir nehmen einen Raum, der ansonsten möglichst steril ist. Was fällt dir dabei ein? Dir könnte jetzt eine OP einfallen. Also,
ach so, ja, ich hatte gerade überlegt, dass ich was Cleveres sage, dass du mich nicht sofort irgendwie aufs Glatteis führst oder sagst ja eben nicht oder so. Ja, natürlich, OP. Ja.
Genau, also sie haben eine OP genommen und haben, ey, dieses Studiendesign, wer sich das ausgedacht hat, also eigentlich, ey, wenn die Person, die sich das ausgedacht hat, sich bei uns meldet, ihr kriegt einen Blumenstrauß von mir. Wirklich, ich finde es so geil. Also nicht die Autoren am Ende, sondern wer auf diese Idee gekommen ist. Ja. Gut, die Leute, die da operieren und assistieren, die müssen ja auch irgendwann mal furzen. Viele OPs dauern sehr lange. Dann testen wir das doch da mal. Und dann haben die tatsächlich mal über einen gewissen Zeitraum, immer wenn einer pupsen musste, eine Petrischale dahinter gehalten. Und zwar mit Hose und ohne. Und haben dann diese Petrischalen in den Inkubator gestellt und geguckt, okay, nach 24 Stunden, was hatte sich denn da drauf dann irgendwie gebildet? So.
Also bei den Ärztinnen und Ärzten. Ich stehe im OP und operiere.
Richtig, ja. Richtig. Und dann sagst du, hier übrigens weiter Sauger weiter aufdrehen und ich muss übrigens pupsen, halt mal die Petrischale hinten dran und zieh mir die Hose runter, weil jetzt ist in der Versuchsreihe ohne Hose dran.
Warum auch nicht? Wie willst du es sonst? Also menschliche Scham sollte doch nicht unbedingt immer zwischen Neugier und Erkenntnisgewinn stehen.
Hey, die Wissenschaft muss schamlos sein. Und sie haben festgestellt, ja, wenn man es ohne Hose macht, dann bilden sich so ein bisschen was. Also ne, natürlich ist halt einfach was, was aus dem menschlichen Darm rauskommt. Aber nichts Gefährliches. Und wenn die Ärztinnen und Ärzte und OP-HelferInnen und alle, die da irgendwie drin sind, die technischen Leute, ihre Hosen anlassen bei einer normalen OP, wovon ich ausgehen möchte, jetzt einfach mal, ne, ich unterstelle das Beste, dann kommt da gar nichts raus.
Bleibt alles in der Hose.
Es bleibt alles in der Hose. Also die Studie zu den 14 im OP stellen wir euch gerne auch in die Shownotes.
Ich habe gerade schnell mal nachgeguckt, ob ich auf die Schnelle mit meinem Gräkum rauskriege, warum es Meteorismus heißt. Tatsächlich nicht, finde ich nicht. Ich habe gefunden, dass es auf Englisch Timpani heißt. Timpani. Und das ist Griechisch von Trommel. Okay. So, du bist also aufgebläht wie eine Trommel, vermute ich so. Ich weiß auch von meinen Freundinnen und Freunden, die in der Intensiv- oder Krankenpflege arbeiten, dass du halt nach Operationen halt die Patientinnen auch zum Entlüften beiseite legst, dass du sagst irgendwie so, hier nach einer Bauch-OP muss erstmal irgendwie 2 Liter Gas aus dem Bauchraum. Bei vielen,
logisch.
Narkosen wohl auch irgendwie, dass du in der Zeit keine Darmtätigkeit hast.
Ah,
erst wenn du ordentlich
ja,
gefurzt hast, darfst du aufs Zimmer, weil sonst ist schlecht. Als letztes Mal, als ich aus der Vollnarkose aufgewacht bin, habe ich auch gedacht, das ist einfach ein unguter Zustand. Es ist zwar alles nur menschlich, aber irgendwie, ich möchte es eigentlich, ist es doch besser, dass ich hier nichts mitgekriegt habe.
Ich glaube, in diesem Sinne verabschieden wir uns jetzt mal mit lustigen Bildern in eurem Kopf und in unserem Kopf.
Tschüss.
Bis nächste Woche.
Redaktion Christoph König und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Ich bin Oke Van Dixen und die Beatles sind mein Lebensthema. Die Musik kennt jeder. Beatlemania, kreischende Fans, Nummer 1 Hits ohne Ende. The Beatles, bring them on. Aber wie sind die Beatles die Beatles geworden? Darum geht es im Podcast Becoming the Beatles, die Hamburger Jahre.
Rundstück warm und eine Tasse Tee, bitte.
Die Geschichte der Beatles beginnt eigentlich in Hamburg. Die ersten Auftritte in einem Stripclub laufen schlecht. Aber die Jungs aus Liverpool, die wollen es und schaffen es. We grew up in Hamburg, hat John Lennon gesagt. Was das bedeutet, davon erzählt unser Podcast. Alle Folgen von Becoming the Beatles gibt es in der ARD Audiothek. Am besten direkt abonnieren, dann verpasst ihr nichts.